Grenzen sind Teil unseres Lebens. Nicht nur auf globaler Ebene, ja, dass es Ländergrenzen gibt, die einzelne Herrschaftsbereiche abgrenzen. Nein, wir haben sie auch in unserem alltäglichen Leben. Wir alle, die wir heute herkommen sind, weil wir gewisse Grenzen eingehalten haben, sicher hier angekommen. Grenzen, die die Straße uns vorgibt, ja, die uns davor schützen sollen, dass wir in den Gegenverkehr geraten oder irgendwo eine Böschung runterfallen mit unserem Auto und nicht nur materiellen, sondern auch körperlichen Schaden einnehmen. Wir haben Grenzen aber auch für uns selbst teilweise gesetzt, um uns davor zu schützen, dass wir vor zu viel Stress untergehen, ja, dass wir einen Burnout erleiden. Wir setzen uns manchmal Grenzen, um nicht verletzt zu werden von anderen Menschen. Oder wir setzen uns Grenzen, damit wir nicht aus unserer Komfortzone heraus müssen, weil gewisse Sachen unangenehm sind. Ja, wir kennen Grenzen in unserem Leben sehr gut. Und sie haben auch einen Sinn. Ja, sie sind nicht einfach nur da, um uns einzuschränken. Nein, Freiheit ist nur möglich, wenn es gewisse Grenzen gibt. So paradox es auch klingen mag. Und die Grenzen an sich, die wir in unserem Leben haben, sind gut oder sollen gut für uns sein. Sie sollen uns helfen, sie sollen uns schützen. Und wenn wir diese Grenzen nicht einhalten, wenn wir sie ignorieren, dann passiert meistens irgendetwas Negatives. Ein Unfall oder ein persönlicher Schaden, seelischer Schmerz, den man erleiden muss, wenn man seine persönlichen Grenzen nicht eingehalten hat. Und wisst ihr, Grenzen gibt es nicht nur in unserem Alltag, Grenzen gibt es auch im geistlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott. Gott schenkt uns sein Wort, in das wir hineinschauen dürfen, aus dem wir lernen dürfen und gibt uns Grenzen vor, in denen wir uns bewegen sollen, Grenzen, die uns sagen, wie ein Leben mit Gott aussehen soll, wie ein Leben aussehen, das Gott gefällt. Und diese Grenzen, die sind nicht dafür da, um uns einzuschränken, damit wir uns irgendwie schlecht fühlen. Nein, sie sollen uns helfen. Sie sollen uns schützen und sie sollen den Nächsten vor uns schützen, ja, dass wir dem Nächsten nicht irgendeinen Schaden zufügen. Grenzen, die Gott gibt, sie sind gut. Aber was ist, wenn diese Grenzen ignoriert werden? Wir befinden uns am Ende unserer Predigtreihe durch das Buch der Richter. Wir haben uns verschiedene Lebensbilder angeschaut und wollen heute über das Lebensbild von Simson nachdenken und schauen, was passiert, wenn Grenzen ignoriert werden. Das Buch der Richter, das verfolgt ja einen gewissen Ablauf, den diejenigen, die jede Woche hier gewesen sind, hoffentlich mittlerweile auch 3 Uhr nachts aufsagen können. Ja, das Volk Israel, es versündigt sich gegen Gott, es hängt sich anderen Göttern an. Gott schickt darauf hin, weil er es dem Volk Israel auch gesagt hat, wenn ihr anderen Göttern dient, dann werde ich jemanden schicken, der euch bestraft. Und das passiert. Das Volk Israel, es schreit um Hilfe. Gott hört auf diesen Hilfeschrei, schickt einen Retter, der das Volk Israel von den Feinden befreit. Und das Volk aus Dankbarkeit Gott gegenüber fängt wieder an, anderen Göttern nachzulaufen. Aber diese Spirale, die befindet sich nicht auf einer Ebene, sondern es wird immer schlimmer. Das Volk Israel, es betet nicht nur andere Götter an, sondern es fängt auch an, diese Opferkulte, die andere Nationen durchgeführt haben, Menschenopfer zu bringen, durchzuführen und so weiter. Und selbst die Richter, von denen wir lesen, sie werden von Mal zu Mal schlimmer. Wir haben am Anfang von Ehud gelesen, bei dem jetzt nicht auf dem ersten Blick vielleicht nichts Negatives steht, ja, aber der durch eine List, vielleicht sogar durch eine Lüge, den König Eglon umgebracht hat. Wir lesen von Barak, der seiner Verantwortung nicht hinterhergehen wollte, der einfach faul geworden ist und die Verantwortung abschieben wollte. Wir lesen von Gideon, der viel Gottvertrauen hatte, das Volk befreite, Götzenbilder umstieß, nur um am Ende selber neue Götzen einzuführen. Wir haben von Abimelech gehört, der sich als König gekrönt hat und das Volk in ein riesiges Chaos geführt hat, Menschen, schuldlose Menschen umgebracht hat. Von Jephtha, der daraufhin von dem Volk selbst eingesetzt wurde als Richter und am Ende seine eigene Tochter opfert, weil es für ihn keinen Unterschied gibt zwischen Gott und den anderen Göttern. Ja, was ich bei den anderen Göttern machen kann, das kann ich auch bei Gott. Für ihn war das alles das Gleiche. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Und das ist für den einen oder anderen vielleicht überraschend, dass der Tiefpunkt der Richter Simson ist. Wenn ich an meine Kinderstundenzeit zurückdenke, vor gut 25 Jahren, dann habe ich Simson nicht negativ in Erinnerung. Simson ist ein guter, starker Mann, zu dem alle anschauen und den alle anhimmeln, alle gehen ins Gym, um zu werden wie Simson. Ja? Aber wenn wir das Buch der Richter verfolgen, dann stellen wir fest, das ist nicht so. Und das erstaunt, weil Simson eigentlich alle Anlagen mitgebracht hat, dass er wirklich dieser Top-Mann wird. Simson, er wurde nämlich jetzt nicht wieder von Menschen berufen, sondern von Gott selbst eingesetzt. Gott selbst greift ein. Gott selbst schickt eine Botschaft an die Eltern von Simson, die selber keine Kinder kriegen, und sagt zu der Mutter von Simson in Richter 13, Vers 5, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasiräer Gottes soll der Junge sein, vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Also Gott sagt, dieser Richter, der ist noch nicht geboren, der wächst jetzt in dir heran und der bekommt eine ganz besondere Aufgabe. Er wird nämlich ein Nasiräer. Ein Nasiräer, das war jemand, der Gott ein Gelübde abgegeben hat und gesagt hat, ich stelle mich für eine gewisse Zeit in den Dienst für dich und tue das, was du von mir möchtest. Und um meine Ernsthaftigkeit darin zu zeigen, mache ich gewisse Dinge nicht. Ich verunreinige mich nicht, indem ich irgendetwas Totes anfasse. Ja, selbst wenn meine Eltern sterben, dann darf ich nicht an ihr Bett gehen und mich von ihnen verabschieden. Ich enthalte mich von allem, was vom Weinstock kommt, also kein Wein, auch keine Weintrauben essen oder so. Das alles mache ich nicht. Und ich lasse mir die Haare nicht schneiden. Ja, das sind die drei Dinge, die ein Nasiräer gesagt hat, darauf verzichte ich, um zu zeigen, ich diene jetzt Gott. Ich möchte mich mit allem, was ich habe, auf den Dienst für Gott konzentrieren. Und Simson, der war das von Geburt an. Er war von Anfang an in diesen Dienst Gottes gestellt. Und trotzdem ist Simson kein Vorbild darin, was es bedeutet, im Dienst für Gott zu stehen. Denn Simson, er ist ein Paradebeispiel dafür, was es bedeutet, Gottes Grenzen zu ignorieren. Und der erste Gedanke, über den wir jetzt explizit nachdenken wollen im Leben von Simson, ist der, wenn Grenzen ignoriert werden, dann ist man bereit für Kompromisse. Das erste nämlich, was wir von Simson lesen, nachdem er geboren wurde, ja, liest man davon, dass Gottes Geist in ihm wirkt und er umhertreibt. Und dann geht er nach Timna. Er ist selbst aufgewachsen in Zora, das kann der Präsenter, also funktioniert der Laser nicht. Zora, das ist da in diesem grünen Bereich, sieht man vielleicht so der unterste Ort, dort ist er aufgewachsen. Und jetzt geht er eines Tages hinab nach Timna. In eine Stadt, in der die Philister bereits gelebt haben. Die Philister herrschten zu seiner Zeit über Israel. Insgesamt waren sie 40 Jahre dort und haben das Volk Israel unterdrückt. Und anstatt dort den Philistern zu entgegnen, weil er ja ein geweihter Gottes war und Gott dienen sollte, das Volk Israel befreien sollte von den Philistern, fängt er was ganz anderes an. Nämlich, er möchte gerne eine Beziehung eingehen mit den Philistern. Genau genommen mit einer gewissen Frau, deren Namen wir noch nicht einmal kennen. Ja, so besonders war diese Frau für Simson. Und das ist ja, denk mal erstmal, ist ja nicht schlimm. Er geht in eine andere Stadt. Ja, er findet dort ein Mädchen, das er kennenlernt, das er mag. Die beiden wollen heiraten. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationen, ist doch vollkommen egal. Heutzutage ist das doch gang und gäbe. Ja, außer vielleicht bei Russlanddeutschen manchmal, ne, da bleibt man schön unter sich. Aber auch da wird das ja immer mehr aufgebrochen. Ja, also ist doch alles okay. Das Problem ist das, was die Eltern zu ihm sagen. Die sagen nämlich zu ihm, willst du wirklich eine von den Unbeschnittenen heiraten? Also eine, die nicht zu den Juden gehört? Und dann denkt man erstmal, ist doch komisch. Warum ist das schlimm? Also ist doch voll gut eigentlich so, eine Partnerschaft eingehen mit dem, vielleicht kann man dann irgendwie Frieden aushandeln. Das Problem ist, dass Gott es einfach verboten hat. Ja, im 5. Buch Mose spricht Gott davon, dass das Volk Israel keine Ehen eingehen sollen, keine Verschwägerungen eingehen sollen mit den Nationen, die dort im Land Kanaan lebten. Aber das beinhaltet alle Nationen drumherum. Warum? Denn wenn ihr das tut, sagt Gott, dann besteht die Gefahr, dass ihr ihren Göttern nachlauft und dass ihr das Falsche tut, das sie tun. Und ich möchte euch davor beschützen, das zu tun. Ihr sollt mir nachfolgen, denn bei mir, wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet ihr Segen haben, dann wird es euch gut gehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sagt Gott dem Volk Israel. Und Simson, als Geweihter Gottes, als Diener Gottes, weiß das und es ist ihm egal. Denn diese nimm mir, sie ist in meinen Augen die Richtige. Der Geweihte Gottes interessiert sich nicht dafür, was in Gottes Augen das Richtige ist. Nein, es interessiert ihn nur, was in seinen Augen das Richtige ist. Oder etwa doch nicht? Wenn man jetzt nämlich weiterliest, dann steht da, sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, dass Simson diese Frau heiraten wollte. Also hat Gott Simson jetzt dazu veranlasst, verleitet, diese Frau zu heiraten, gegen sein eigenes Gesetz zu verstoßen? Das denke ich nicht. Denn wenn wir die gesamte Bibel betrachten, dann stellen wir auch fest, im Jakobusbrief zum Beispiel, da sagt Jakobus, dass Gott selbst nicht versucht werden kann und er selbst versucht auch niemandem etwas Böses zu tun. Aber was Gott manchmal macht ist, er lässt uns einfach gewähren. Er lässt es einfach zu. Er hat einen gewissen Plan und wenn wir dem nicht folgen wollen, dann sagt Gott, gut, dann mach das. Aber, das lesen wir auch, Gott wird es trotzdem gebrauchen, um die Philister zu richten. Ja, Simson, er entscheidet sich bewusst nicht, das zu tun, was Gott von ihm will. Und Gott sagt, okay, auch wenn du versagst, das wird mich nicht aufhalten, das durchzuführen, was ich mit dir vorhabe, nämlich die Philister zu strafen. Simson, er ist hier bereit, Kompromisse einzugehen. Er weiß, Gott ist mit mir, Gott macht mich stark, Gott wird mich gebrauchen, aber ich lasse mich gebrauchen nach meinen Bedingungen, so wie ich es gerne möchte. Und das ist etwas, was wir durch das ganze Leben von Simson hindurch sehen. Da gibt es dann zum Beispiel die Geschichte, dass er dann mit seinem Vater und seiner Mutter zusammen nach Timna geht, direkt im Anschluss daran. Er will ihm wahrscheinlich die Braut vorstellen, denn damals war es so, dass die Väter haben dann quasi einen Preis ausgehandelt, ja, dass die Frau dann eben dem Mann zuteil wird, ja. Und so gehen sie runter und dann lesen wir davon, dass unterwegs ein Löwe diese Familie angreift. Aber der Geist Gottes, er kommt über Simson, so heißt es da. Und der Löwe hat keine Chance. Der Löwe stirbt. Sie gehen dann wieder nach Hause. Irgendwann geht Simson wieder nach Timna, um seine Frau dann zu heiraten. Und was lesen wir dann? Simson, er weicht vom Weg ab, dorthin, wo der Löwe war. Wo der Löwe war, das war übrigens ein Weinstock. Ein Ort, an dem sich ein Nazireer, ein Geweihter Gottes, nicht aufhalten sollte. Dort geht er hin und er fasst in den Kadaver des Löwen, in diesen toten Löwen, obwohl er nichts Totes anfassen sollte. Er geht einen Kompromiss ein. Ja, er weiß, er soll es nicht tun, aber es wird doch nicht ganz so schlimm sein. Er heiratet dann diese Frau, diese nicht-jüdische Frau. Gott gebraucht das dann aber letzten Endes tatsächlich, so wie er es gesagt hat, um die Philister zu richten. Es geht aber auch weiter. Simsons Gefühle werden verletzt. Ja, seine Frau wird einem anderen gegeben nach der Hochzeit. Und was macht Simson? Er fängt sich aus Rachsucht 300 Füchse, bindet ihre Schwänze zusammen, steckt eine Fackel rein und sie laufen ins Getreide und setzen das ganze Getreide in Brand. Wohlgemerkt nicht, weil Gott ihn dazu beauftragt hat, sondern weil es das Richtige ist in seinen Augen. Er will sich selbst rächen für das, was ihm angetan wurde, dass ihm seine Frau genommen wird. Aber wiederum, Gott gebraucht das letzten Endes, um die Philister zu strafen. Viele Philister, 1000 Philister kommen um, weil sie sich dann an Simson rächen wollen. Simson selbst aber tötet diese Philister. Jetzt könnte man sagen, boah, was für ein krasser Typ. Der hat einfach nur einen Knochen, einen Unterkiefer von einem Esel in der Hand und erschlägt 1000 Leute. Klingt krass, aber er durfte diesen Unterkiefer gar nicht anfassen. Das ist ein totes Wesen. Er geht wieder einen Kompromiss ein. Immer und immer wieder geht Simson Kompromisse ein in seinem Leben mit Gott. Er tut viele Dinge, zu denen er berufen wurde. Dinge, weil er die Philister straft. Aber er tut es auf seine Weise. Er nimmt das mit dem Gesetz nicht ganz so eng. Und das ist ja anscheinend auch nicht so schlimm, weil es geht ja alles gut, oder? Wenn wir die Geschichte von Simson bis hierhin lesen, was für ein Leben. Klar, der hat seine Frau verloren. Tragisch, aber passiert, ja. Aber was für tolle Dinge er schon gemacht hat, wie viele Philister er schon getötet hat, was er tun sollte. Er sollte ja, das wäre das Gericht Gottes über die Philister, das durch Simson dort gesprochen wurde, zu den Philistern. Er hat einen Löwen besiegt. Wow! Sieht alles super aus. Aber was Simson nicht sieht, ist, dass es einfach nur reine Gnade Gottes ist. Dass er ihn trotz seiner Übertretungen, trotz seiner Verfehlungen nutzt. Gott gebraucht ihn trotz seines Versagens, weil das kein Hindernis für Gott selbst ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum handelt Simson so? Das wissen wir nicht. Der Text gibt uns da keine Antwort. Vielleicht hat er gedacht, ich bin eben stark. Ja? Wer kann mir schon was anhaben? Ich mach das einfach. Vielleicht hat er sich aber auch gedacht, ich will eigentlich gar kein Assyrier sein. Gott gebraucht mich hier zwar, aber eigentlich möchte ich mein Ding machen und einfach nur von dem profitieren, was Gott mir dabei Gutes zukommen lässt. Der Segen Gottes, den nehme ich. Aber das Gute, was er eigentlich von mir möchte, das mache ich so, wie ich es will. Und wenn es dazu führt, dass ich Kompromisse eingehen muss, dann ist das eben so. Mich stört es nicht und mein Leben gibt mir an dieser Stelle recht. Wisst ihr, wenn wir jemandem in unserem Leben begegnen, der höhere Ziele verfolgt als wir selbst, dann erscheinen uns diese Menschen manchmal seltsam. Wenn du zum Beispiel einen Arbeitskollegen hast, dessen große Ambition ist, ganz weit nach oben zu kommen in der Firma, im Unternehmen, dann wird der gewisse Dinge tun auf der Arbeit. Ja, wird sie vielleicht einschleimen, aber der wird auch seine Arbeit richtig gewissenhaft tun. Der wird extra Überstunden schieben und so weiter, nur um höher hinauszukommen. Und du wirst da sitzen und denken, wie kann man das nur machen? Wie kann man nur so mit seinem Leben umgehen? Wenn du jemanden in deiner Klasse sitzen hast, der tatsächlich das Ziel hat, ein sehr, sehr gutes Zeugnis zu haben und der dann im Unterricht sitzt und sagt, ah, was können wir als Hausaufgaben machen? Ich möchte das unbedingt noch weiter lernen. Dann sitzt du vielleicht da und denkst, boah, wie kann man nur? Wir haben noch eine Woche bis zu den Ferien, Alter. Entspann mal. Ja? Seltsame Menschen gibt es. Aber kennt ihr, dass es seltsame Christen gibt? Oder ich formuliere es mal anders. Christen, die irgendwie zu fromm sind, weil sie nicht dazu bereit sind, Kompromisse einzugehen. Also ich persönlich kenne das sehr gut. Ich habe eine Zeit lang unter Menschen gelebt, bei denen war das wirklich gang und gäbe. Man hat sich getroffen. 80% des Gesprächs ging um Jesus. Es ging um den Glauben. Und sie haben davon erzählt, wie sie anderen Menschen von Jesus erzählt haben. Weil das ist das, was Jesus von ihnen fordert. Sie sind so ergriffen gewesen vom Evangelium. Jesus fordert uns dazu auf, das Evangelium weiterzugeben und sie machen das. Und sie haben das nicht nur davon erzählt, sondern auch wenn man mit denen unterwegs war, haben sie das gemacht. Und ich stand daneben, es war ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, ja, das zu machen. Deshalb war mir das an sich schon unangenehm. Aber ich habe mich irgendwann mal gefragt, warum genau ist mir das eigentlich unangenehm? Und wisst ihr, was der tatsächliche Grund war? Und was es bis heute auch noch ist, wenn ich mich dagegen wehre, nicht von Jesus zu erzählen, obwohl ich weiß, es ist das Richtige, einen Kompromiss eingehe, ich möchte nicht zu fromm wirken. Ich möchte nicht kompromisslos nachfolgen, bedingungslos nachfolgen. Und ich möchte dich heute fragen, wie sieht es bei dir im Leben aus? Wer hat bei dir das Sagen? Du hast dich bekehrt und hast gesagt, Jesus, du sitzt auf meinem Lebensthron. Du entscheidest, was ich tue. Ich will dir nachfolgen, kompromisslos. Ich bin dein Diener, ich stehe neben dir. Und ich gehe, wenn du sagst. Und ich tue das, was du von mir forderst, auch wenn das seltsam wirkt. Aber ist es nicht oftmals so, dass die Rollen vertauscht sind? Dass ich eigentlich auf dem Lebensthron sitze und Jesus sage, was er zu tun hat? Ich möchte diesen Segen haben, den Gott mir verspricht, wenn ich mit ihm lebe. Aber ich möchte nicht so leben, wie er es von mir möchte. Ich möchte diesen Segen haben, dass Gott mich finanziell versorgt, aber ich halte an diesem Geld fest. Ich bin geizig, obwohl Gott das eigentlich nicht möchte. Anstatt das Geld abzugeben, den Menschen, die Not leiden, Menschen, die es brauchen, in Projekte, durch die Menschen mit dem Evangelium in Kontakt kommen, spare ich das Geld hin auf eine Rente, die ich niemals erleben werde. Wer sagt dir, dass du überhaupt noch 30, 40, 50 Jahre lebst? Vielleicht bist du in 2 Jahren oder in 2 Tagen tot und dann wofür hast du gespart? Warum hast du das Geld nicht eingesetzt? Ich bin dazu bereit, mit meinen Kollegen mitzulästern über andere, mit meinen Mitschülern schlecht über andere Schüler zu reden oder über andere Lehrer. Einfach nur, es ist doch nicht schlimm, ich schade doch niemandem damit und ich kann ja trotzdem mit Jesus weiterleben. Anstatt die Zeit, die Gott mir schenkt, die Gaben, die er mir gibt, einzusetzen, um Menschen zu dienen, um sie zu ermutigen, um ihnen das Evangelium weiterzugeben, gehe ich lieber nochmal eine extra Schicht zur Arbeit. Ich gehe jeden Samstag nochmal, ich gehe abends nochmal auf die Arbeit, um mir den 3. Urlaub zu finanzieren. Das ist doch gut, weil ich kann in Urlaub fahren. In Urlaub fahren ist ja ein Segen Gottes, also muss es ja nicht falsch sein. Ja? Aber ich tue nicht das, was Gott von mir möchte. Wem diene ich? Diene ich mit meinem Leben Gott? Oder lebe ich nach dem Motto Simsons? Es ist das Richtige in meinen Augen. Und deshalb tue ich das. Und wenn es das bedeutet, dass ich Kompromisse eingehen muss, dann ist das für mich okay. Denn Gott wird mich trotzdem segnen. Ich bin sein Kind. Er wird mich trotzdem gebrauchen irgendwie. Und wir geben uns zufrieden mit so einem Tropfen Segen, den Gott gibt und sind bereit, darauf zu verzichten, auf den großen Segen Gottes zu verzichten, den er uns schenken möchte, wenn wir ihm treu nachfolgen würden. Das ist ein schlechter Tausch. Das ist ein unfassbar schlechter Tausch. Frag dich selbst, wie es bei dir aussieht. Wisst ihr, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Er wird trotzdem zu seinem Ziel kommen, das er mit dir erreichen möchte. Auch gegen deinen Willen, auch trotz deiner Kompromisse. Aber auch wenn es passiert, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und Simson ist uns hier ein schlechtes Vorbild. Ein unfassbar trauriges Vorbild. Und er ist uns auch ein Vorbild darin, das uns zeigt, was passiert, wenn wir dieses kompromissbereite Leben durchziehen bis zum Ende. Denn wenn wir bereit sind, Gottes Grenzen zu ignorieren, dann ist der Fall unausweichlich. Die Geschichte von Simson geht weiter. Und wenn man das letzte Kapitel also Kapitel 16 im Buch der Richter liest, das ist das letzte Kapitel, in dem es um Simson geht, dann stellt man fest, dass dort eine Formulierung fehlt, die vorher da war. Und der Geist Gottes kam über Simson. Das lesen wir nicht mehr. Warum? Simson hat sich komplett davon abgewandt, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Er hat so viele Kompromisse eingegangen, dass es ihm letzten Endes komplett egal war, was Gott von ihm will. Er geht erst zu einer Prostituierten ein und dann sucht er sich eine neue Freundin. Wieder von den Philistern und ihr Name ist Delila. Zu diesem Zeitpunkt waren es die Philister komplett leid, was Simson mit ihnen gemacht hat, dass er ständig mit ihnen den Boden gewischt hat. Ja, der hat sie so oft gedemütigt und sie wollten unbedingt seinen Kopf. Und deshalb kommen die Fürsten der Philister zu Delila und sagen, wir geben dir Geld. Nicht 5 Euro. Wir geben dir ein Millionenvermögen. Jeder von uns 1100 Schekel Silber. Insgesamt 63 Kilo. Zum Vergleich, den Pharisäern war der Kopf Jesu 30 Stücke Silber wert. Ja, den Philistern, jedem der Fürsten 1100 Schekel Silber für den Kopf von Simson. Und Delila, die Simson natürlich über alles liebt, denkt sich, Geld mag ich mehr. Also mache ich mich an die Arbeit und ich versuche herauszufinden, was die Kraft, der Hintergrund von Simsons Kraft ist. Und wenn man die Geschichte bis dahin gelesen hat, dann hat man ein Déjà-vu. Man liest das und denkt, das kenne ich doch. Und wenn man ein paar Seiten zurückblättert, sieht man, Simson kennt das auch, was hier passiert. Denn ihr erinnert euch noch an die Sache mit dem Löwen. Ja? Simson greift in den Löwen und holt Honig raus. Und er hatte eine Idee. Ich stelle ein Rätsel auf meiner Hochzeit. Und wenn die Männer, denen ich das stelle, dieses Rätsel nicht lesen können, dann müssen sie mir etwas geben. Und wenn sie es lösen, dann gebe ich denen etwas. Und die Männer finden die Idee super, weil wir haben viele kluge Köpfe. Ja, wir können das bestimmt herausfinden. Simson stellt das Rätsel, sie können es nicht herausfinden. Was machen sie? Sie gehen zu der Frau von Simson, bedrohen sie, sagen sie, wir werden dich umbringen, wenn du uns die Lösung dieses Rätsels nicht bringst. Und die Frau von Simson kommt immer und immer wieder zu ihm hin und sagt, du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, du sagst mir nicht, was die Lösung dieses Rätsels ist. Und Simson erweigert sich, ihr die Lösung zu verraten. Und am letzten Tag ist er es leid, ihr die Lösung vorzuenthalten. Er sagt ihr die Lösung. Sie gibt die Lösung weiter und die Männer können das Rätsel lösen. Und genau das Gleiche wird hier auch passieren mit Delilah. Simson weiß das, dass das schon mal passiert ist. Es war sein eigenes Leben. Vielleicht hat er es unterdrückt. Vielleicht war es ihm auch egal. Auf jeden Fall hat er nicht aus dieser Situation gelernt. Aber was genau macht Delilah jetzt? Sie geht zu ihm hin und sie fragt ihn, was ist der Grund deiner Kraft? Und Simson, weil er ja ein starker Typ ist, der sich denkt, mir kann niemand etwas anhaben, der geht auf diese Frage ein und sagt, ja, wenn du mich bindest mit neuen Stricken, dann wird man mich nicht, man wird mich überwinden können und ich kann nichts dagegen tun. Simson geht schlafen und was macht Delilah, die ihn so sehr liebt? Sie bindet ihn mit neuen Stricken. Sie ruft Philister über dir und Simson steht auf und zerreißt die Stricke und denkt sich, ja, jetzt habe ich es ihnen gezeigt, jetzt vermöbel ich die hier wieder. Keine Philister anwesend, ne? Aber Delilah ist gekränkt. Sagt, du liebst mich nicht, du hast mich angelogen, wie kannst du nur? Und Simson geht wieder darauf ein und sagt, gut, wenn du mich mit einem anderen Seil bindest, dann wird das möglich sein, mich zu überwinden. Es passiert wieder genau das Gleiche. Und sie ist wieder gekränkt. Und Simson sagt, er geht einen Schritt weiter und sagt, wenn du die 7 Haarflechte an meinem Haupt zusammen webst, dann wird man mich überwinden können. Und sie macht es und es passiert wieder das Gleiche. Und so geht es immer und immer weiter. Sie fragt und fragt und fragt. Und dann passiert irgendwann etwas, was unausweichlich war, dass es passiert. Und es geschah, als sie alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Sie hat Simson weich geklopft. Er hat so oft dieser Versuchung widerstanden, ihr zu sagen, was wirklich der Grund seiner Kraft ist. Aber er hat den Fehler gemacht, nicht wegzugehen, sondern er ist einfach da geblieben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, dass er ihr sagt, was der Grund dafür ist. Der Grund liegt in meinen Haaren, sagt er. Natürlich ist das am Ende nur symbolisch, ja, aber diese wachsenden Haare sind ein Zeichen dafür, dass er ein Geweihter Gottes ist, dass der Geist Gottes auf ihm ist. Und er sagt, wenn diese Haare weg sind, dann verschwindet meine Kraft. Dann weicht der Geist Gottes letzten Endes von mir. Ich weiß nicht, was Simson in diesem Moment gedacht hat, als er sagte, ich bin ein Nazireer Gottes. Ich bin ein Geweihter Gottes. Vielleicht hat sie gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber es ist so spannend, weiter zu kitzeln, diese Versuchung noch ein bisschen weiter hinaus zu treiben. Und Simson geht schlafen. Delilah, sie ruft einen Mann, sie ruft auf die Philister und sagt, er hat es mir jetzt endgültig gesagt, ihr könnt kommen. Sie ruft einen Mann, der ihm die Haare schneidet. Sie ruft Philister über dir. Und Simson, was macht er? Er springt auf und denkt, ich werde es wieder tun, so wie immer. Er wusste ganz genau, was passieren würde. Jedes Mal, wenn er Delilah gesagt hat, was der Grund seiner Kraft ist, wie man ihn bändigen kann, sie hat es getan, er ist schlafen gegangen. Sie hat es getan. Warum um alles in der Welt sollte sie es diesmal nicht tun? Simson dachte, es ist nicht so schlimm, diesen entscheidenden Schritt auch noch zu gehen. Was er nicht gedacht hat, ist, dass der Geist Gottes ihn verlässt. Das war der Stein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Er hat so oft nicht das getan, was Gott von ihm wollte. Aber diese Stelle Da hat er endgültig gesagt, ich möchte nichts damit zu tun haben mit dieser Berufung. Es ist mir egal, was Gott von mir möchte. Ich mache jetzt mein Ding und es wird trotzdem gut ausgehen. Das waren seine Gedanken. Aber es geht nicht gut aus. Die Philister, sie kommen, sie überwältigen ihn, sie binden ihn, sie blenden ihm die Augen, dass er blind wird. Und Simson ist gefallen. Er hat mit dieser Versuchung gespielt. Er hat mit den Kompromissen gespielt. Er hat so viele Kompromisse, ist er so viele eingegangen. Immer näher an den Abgrund, an seinen persönlichen Abgrund. Und irgendwann war der Punkt erreicht, da ist er abgestürzt in die Tiefe. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, da musste ich an eine Geschichte denken, ein Erlebnis denken aus meinem persönlichen Leben. Ja. Und diese Geschichte, ich möchte euch die kurz erzählen, die hängt mit diesem Pferd zusammen und mit diesem Baum. Okay? Vor ein paar Jahren war ich in Kirgisistan und habe da Urlaub gemacht. Und weil Delia war auch da und wir waren zu viert unterwegs und weil wir alle erfahrene Reiter sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf einem Pferd saßen dort in Kirgisistan, haben wir gedacht, lass uns doch eine Reittour machen durch die Berge von Kirgisistan. Das soll richtig schön sein. Gesagt, getan, haben wir gemacht. Wir setzen uns auf, die Guides sagen uns, das Pferd steuert, ne, welche Befehle man ihm gibt und so weiter. Unterwegs haben wir so ein paar Sachen dann allerdings gelernt. Nämlich, dass wenn die Pferde zu nah beieinander sind, dass sie dann irgendwie so ein bisschen austicken. Ja? Die mögen das dann nicht so mit dem Kopf gegen das Hinterteil des anderen zu geraten, ne? Irgendwie auch verständlich. Aber woher soll man das wissen, wenn man kein Reiter ist? Ja. Naja, wir sind unterwegs irgendwie 2-3 Stunden und fangen gerade an, die Berge hochzugehen. Das war so ein Serpentinenweg. Und auf einmal gab es einen kleinen Stau. Und die Pferde standen auf einmal hintereinander. Das an und für sich ja kein Problem gewesen, dass das passiert ist. Das Problem war etwas anderes, was wir beobachtet haben bei diesen Pferden. Der Weg war so breit. Ja, ungefähr. Hier war so ein Hang nach oben, hier war ein Hang nach unten. Und wie sicherheitsorientierte Lebewesen eben unterwegs sind, bewegen sich die Pferde eher an diesem Ende. Ja. Und so standen die Pferde jetzt eben hintereinander und mein Pferd stand hinter Delias Pferd und wollte sich dann auf einmal Platz verschaffen und ging einen Schritt zurück. Und noch einen Schritt. Und noch einen Schritt und auf einmal merke ich, da ist gar kein Schritt mehr möglich. Das Pferd hat den Halt verloren. Und das Pferd rutschte unter meinem Hosenboden ab. Ich habe instinktiv die Arme hochgerissen an diesem Baum und hing dann dort. Ja, das Pferd ist so 4-5 Meter in Hang runtergefallen, einmal abgerollt. Dem Pferd ist nichts passiert, mir ist nichts passiert. Alles ist gut gegangen. Ja, sonst würde ich vielleicht heute gar nicht hier stehen. Alles ist gut gegangen. Aber das Pferd, das Pferd denkt nicht wie wir Menschen. Aber das Pferd hat letzten Endes einen großen Fehler gemacht. Es hat sich gedacht, ich kann ja so nah wie möglich am Abgrund gehen. Es ist doch alles okay, ich bin doch sicher auf meinen Beinen. Es wird mir nichts passieren. Bis dann etwas passiert ist. Nämlich, dass das Pferd abgestürzt ist. Und wisst ihr, Simson, das ist genauso gewesen wie dieses Pferd. Er hat sich gedacht, ich kann das doch versuchen, ich kann Kompromisse eingehen. Ich kann doch mit der Versuchung spielen. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen weiter. Und es wird doch letzten Endes nichts passieren. Und er merkt nicht, wie er immer näher an seinen persönlichen Abgrund herankommt und abstürzt. Er denkt, er ist stark genug, stärker als die Versuchung, stärker als die Grenzen, die ihm aufgezeigt wurden, die ihm gegeben wurden. Und er ist gefallen. Und ich muss mir die Frage stellen, sind wir, bist du, bin ich da wirklich anders? Ist es nicht so, dass wir der Sünde in unserem Herzen so oft Tor und Tür öffnen und wir merken es noch nicht einmal? Aber wir sind bereit, kleine Kompromisse einzugehen, von denen ich vorhin sprach oder auch andere Art und Weise. Und immer mehr und immer mehr. Und es ist doch nicht so schlimm. Wir schauen uns Liebesfilme an, ja, in denen ein komisches Bild von Liebe vermittelt wird, das ist auf der einen Seite, aber die immer gleich verlaufen. Da ist ein Ehepaar, in der der Mann oder die Frau unglücklich ist Und da ist dann irgendeine attraktive Frau oder ein attraktiver Mann, zu dem sich der Unglückliche hingezogen fühlt. Und dann irgendwann finden die beiden zusammen und alle sind glücklich. Und man schaut den Film, ach, wie schön, dass die beiden am Ende zusammengekommen wären, weil das war ja sowieso keine gute Ehe. Und wie viele haben das schon konsumiert in Filmen und in Romanen und fangen an zu denken, habe ich nicht auch ein Recht darauf, glücklich zu sein in meiner Ehe? Und man geht Kompromiss für Kompromiss ein, man füllt sich damit und auf einmal ist die Ehe kaputt. Keiner hat es kommen sehen. Einmal diese erotische Darstellung in dem Film, ach komm, ich schaue mir das nochmal an. Und aus der erotischen Darstellung wird eine pornografische und dann wird daraus ein Film. Und auf einmal hat man seine Frau oder seinen Mann betrogen. Und wie konnte es so weit kommen? Du warst bereit dazu, Kompromisse einzugehen. Es ist doch nicht schlimm, mal ein Bier zu trinken. Oder jeden Tag eins. Ja, oder kommen dann zwei. Einmal ins Casino gehen oder online irgendeine Wette abschließen, ein bisschen Spaß für den Kitzel, ein bisschen Geld dazu verdienen noch. Das wird doch nicht so schlimm sein. Ja, oder komm nochmal. Und nochmal. Und du merkst gar nicht, wie du diesem Abgrund näher kommst. Und immer weiter abrutscht. Du sitzt auf der Arbeit an deinem Frühstückstisch und deine Kollegen, sie lästern über Gott und du sitzt einfach daneben und sagst, ich will ja nichts damit zu tun haben, aber ich halte mich da raus. Und du merkst nicht, wie du irgendwann dann denkst, ich muss aber irgendwas sagen, damit ich dazugehöre. Und auf einmal sitzt du nicht nur im Kreis der Spötter, sondern gehörst zu dem Kreis dazu. Und du willst einfach nichts mehr mit Gott zu tun haben. Wisst ihr, das sind kleine Kompromisse, die wir eingehen in unserem Leben, die uns Stück für Stück an unserem persönlichen Abgrund treiben, die dazu für sorgen, dass wir wie das Pferd, wie Simson abstürzen und uns am Ende fragen, wie konnten wir nur hier landen? Wie konnte es so weit kommen in meinem Leben? Und du kannst denken, mir wird das nicht passieren. Das haben schon so viele gedacht. Gott warnt uns vor diesem Denken. Im Neuen Testament, 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Niemand ist von uns davor geschützt. Du nicht, ich nicht. Das Leben von Simson, das lehrt uns eine Sache. Du zeigst keine Stärke in deinem Glauben darin, wenn du weißt, wo deine persönlichen Grenzen liegen. Sondern du zeigst Stärke, wenn du kompromisslos nachfolgst. Das ist wirklich starker Glaube. Nicht das, was Simson uns hier vorgemacht hat, was Simson uns hier vorgelebt hat. Du weißt am besten, wie es bei dir gerade aussieht, wo du gerade stehst. Du weißt es, Gott weiß es. Und Gott spricht vielleicht gerade zu dir und macht dich darauf aufmerksam. Hab den Mut und lauf weg. Geh nicht weiter diese Kompromisse ein. Such dir Hilfe. Bitte Gott um seine Hilfe. Wie der Psalmist sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Herr, zeig mir, wo ich Kompromisse eingehe und hilf mir, kompromisslos dir nachzufolgen. Denn das möchte ich. Ich möchte dir doch dienen. Ich möchte das tun. Ich möchte ein geweihter Gottes sein in einer gefallenen Welt. Hilf mir doch, dass ich nicht da an den Punkt komme, dass mir meine Haare geschoren werden und ich abstürze, so wie Simson es getan hat. Vielleicht sitzt du hier aber auch und sagst, André, bei mir ist es schon viel zu spät. Ich bin schon abgestürzt, so wie Simson. Da möchte ich dir noch einen letzten Gedanken weitergeben, denn wenn Grenzen ignoriert werden, dann ist Gott trotzdem gnädig. Nachdem Simson gefangen weggeführt wird, lesen wir folgenden Vers. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem er geschoren worden war. Und so banal das hier auch klingt für uns, ja, wenn man, jeder von uns war schon mal beim Friseur und er weiß, wenn die Haare geschnitten werden, dann wachsen die eben nach. Darum geht es hier nicht. Dieses Nachwachsen der Haare Gottes, das ist ein Zeichen der Gnade Gottes an Simson. Dass Gott Simson immer noch nicht aufgegeben hat und Simson immer noch gebrauchen möchte und gebrauchen kann. Und genau das passiert am Ende seines Lebens. Simson wird zu einer Feier eingeladen. Ja, die Philister, sie feiern, dass sie Simson besiegt haben im Tempel ihres Gottes. Und Simson, er soll da vor sie tanzen oder sie irgendwie bespaßen. Vielleicht wollen sie sich auch einfach daran freuen, dass er gefallen ist, ihr großer Feind. Und er bittet einen kleinen Jungen darum, dass er ihn doch die Säulen des Tempels anfassen lässt, dass er sich da stützen kann. Ja, er sagt, ich bin müde, ne? Ich habe keine Kraft mehr. Und als er da steht, ruft er noch einmal zu Gott und sagt, Gott, schenke mir Kraft. Und jetzt wird er eigentlich traurig. Nicht, damit ich das tue, wozu du mich berufen hast, sondern damit ich mich räche für meine Augen. Es geht immer noch, für Simson geht es immer nur um ihn. Es geht um das, was ihm gefällt. Das ist das Traurige an ihm. Aber im Glauben daran, dass Gott ihm diese Kraft schenken wird, stößt er gegen die Säulen und die Säulen gehen auseinander. Das Haus stürzt ein, über 3000 Menschen sterben, inklusive Simson. Und wir lesen, dass er mehr Philister gerichtet hat durch seinen Tod als Zeit seines Lebens. Und was traurig klingt, weil Simson so einen vielversprechenden Start hatte, es klingt nach einem vergeudeten Leben. Wie viel mehr hätte er schaffen können, wenn er kompromisslos nachgefolgt wäre, ist in diesem Moment ein Zeichen der Gnade Gottes. Und wir können daraus lernen, egal wie groß unser Versagen ist, wir können immer zu Gott kommen. Und Gott wird uns Gnade schenken und Gott wird uns neue Kraft geben. Er will uns vergeben. Seine Gnade ist unfassbar groß. Es gibt keine Schuld, die zu groß wäre, als dass er nicht dafür zahlen würde, als dass er es nicht auf sich nehmen würde. Es gibt keine Schuld, die zu verdorben ist, dass du nicht zu ihm kommen könntest und er wird sie dir nicht vergeben. Denn Jesus, er ist als Gottes Sohn auf die Erde gekommen, um für deine und für meine Schuld zu sterben. Nicht nur für das, was in der Vergangenheit lag, sondern auch das, was gerade in der Gegenwart ist und was in der Zukunft noch verbocken wirst. Er ist gestorben, obwohl du hättest sterben müssen. Und er hat gesagt, ich nehme das auf mich. Und wenn du das im Glauben annimmst, dann vergibt Gott dir deine Schuld. Dann darfst du einen neuen Anfang starten bei Gott. Und es ist vollkommen egal, ob du hier sitzt und bis jetzt noch nie diesen Anfang gemacht hast, weil du vielleicht denkst, dass du gut genug wärst. Lass mich sagen, das bist du nicht. Und das weißt du selbst ganz genau, dass du kein guter Mensch bist, dass du immer wieder versagst. Du kannst zu Gott kommen mit deinem Versagen und er will dir vergeben, er wird dir vergeben. Oder wenn du vielleicht merkst, ich bin Kompromisse eingegangen und ich bin abgestürzt in meinem Leben, geh damit zu Gott. Sag ihm, Herr, es tut mir leid, dass ich versagt habe. Bitte vergib mir. Ich will neu mit dir anfangen. Und Gott wird dir vergeben. Denn Gott, er ist unfassbar gnädig. Er ist viel gnädiger, als wir uns das vorstellen können, weil wir so oft so ungnädig sind. Aber diese Gnade, die sollten wir nicht missbrauchen für unsere Kompromisse und sagen, ach komm, ich mach das und Gott wird mir schon vergeben. Nein, daran zeigt sich keine Nachfolge. Daran zeigt sich nicht, dass du Gott liebst. Da sagt Jesus immer wieder in den Evangelien, wer mich liebt, der wird das tun, was ich von ihm möchte. Der wird sich in den Grenzen bewegen, die ich ihm aufzeige. Aber der Trost für uns ist, dass es egal, was dann doch passiert, egal ob du fällst oder nicht, Gott will dir vergeben und er wird dir vergeben. Der Mensch Simson, das Lebensbild von Simson, es ist ein wahrhaft deprimierender Abschluss eigentlich dieser Lebensbilder. Ein Mann, dem das perfekte Leben präsentiert wurde auf dem Silbertablett. Der Geist Gottes, er war auf ihm. Er diente Gott. Er hatte Eltern, die sich um ihn gesorgt haben, die ihn zurechtgewiesen haben. Aber er war einfach nicht bereit, ihnen zuzuhören. Es war ihm egal. Er wollte tun, was er für richtig hielt. Er wollte Kompromisse eingehen, weil er stark genug ist. Und er ist so lange Kompromisse eingegangen, bis er nicht mehr stark genug sein konnte und gefallen ist. Lasst uns das eine Warnung sein. Heutzutage leben wir in einer Zeit, in der viele Christen fragen, was darf ich machen? Was darf man als Christ eigentlich alles machen? Wie weit darf ich an diesen Abgrund herantreten, ohne zu fallen? Das Leben von Simson zeigt uns, das ist kein starker Glaube. Das ist ein unfassbar schwacher Glaube und ein Glaube, der ins Verderben führt, zum Absturz führt. Konsequente Nachfolge. Das zu tun, was Gott von dir möchte, auch wenn du dann seltsam wirkst für andere, das ist es, was dir Segen bringt, was Gott gut heißt, was Gott gefällt. Und du wirst merken, wenn du das tust, es wird dir tausendmal besser gehen, als du dir das vorstellen kannst, in deinem mickrigen, kompromissbereiten Leben. Aber lass uns auch daran denken, auch wenn wir fallen, Gott ist trotzdem gnädig. Wir können zu ihm kommen mit unserer Schuld, mit unserem Versagen. Auch dann, wenn wir seine Grenzen ignorieren. Amen. Lass mich noch beten, steht gerne dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du nicht bist wie wir Menschen. Dass du so viel gnädiger bist, als wir es sind mit unserem Versagen. Herr, wie oft werden wir enttäuscht von anderen? Lass uns 2-3 Mal mit uns machen und sind dann ungnädig. Aber du, Herr, du nimmst uns immer wieder an, trotz unserer ständigen Kompromisse, trotz unserer Abstürze in unserem Leben. Herr, wir dürfen zu dir kommen und um Gnade bitten und du vergibst, Herr. Danke dir für diese Gewissheit. Aber ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du mir persönlich und dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, Herr, wo wir gerade wirklich stehen in unserer Beziehung zu dir, in unserer Nachfolge, wo wir Kompromisse eingehen, wo wir nicht so dir folgen, wie du es dir wünschst und wie du es segnen möchtest, Herr. Gib uns Gnade, dass wir die Kraft haben, wegzulaufen vor den Versuchungen, dass wir die Kraft haben, ein Leben zu führen, das dir gefällt, das dich ehrt. Herr, trotz all dem, was in unserem Umfeld passiert, Herr, wir leben in einer Welt, die nichts von dir wissen möchte und alles dafür tut, um ein Leben zu führen, das dir nicht gefällt. Herr, aber wir wollen anders sein, Herr. Wir wollen als Geweihte leben für dich, Herr, so wie es dir gefällt. Gib du uns die Kraft dazu und die Gnade. Und danke, dass wir da mit deiner Hilfe rechnen dürfen, auch an diesem Tag, auch in der kommenden Woche, in die wir hineingehen. Herr, danke, dass du gut bist, dass du gnädig bist und dass du uns liebst. Amen.